Wir wollen euch heute ein Buch vorstellen, und zwar das Buch über Waldkirch im Nationalsozialismus. Der Titel lautet »Hier war doch nichts«, in Anführungszeichen und mit Ausrufungszeichen. Über dieses »War doch nichts« hat die Geschichtswerkstatt Waldkirch immerhin 528 Seiten zusammengetragen. Herausgegeben hat das Buch der bekannte Historiker Wolfram Wette, der selbst in Waldkirch lebt und bereits ein Buch über den Waldkircher Nazi-Verbrecher Karl Jäger geschrieben hat. Genauer angesehen hat sich das Buch Michael Menzel von Radio Dreieckland.
Genauer angesehen ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe in diesem Buch sehr mit Vergnügen geblättert, weil es doch eine sehr breit angelegte Dokumentation ist und verschiedene Aspekte, sowohl wie in Waldkirch sich die Nazis durchgesetzt haben, wie auch leider erst im Krieg, aber schon in der Zwischenzeit dann sie sich etabliert haben und wie dann, und damit ist ja im Prinzip das Thema auch des Zitates angesprochen, in der Nachkriegszeit sich Nazitäter wie zum Beispiel der millionenfache Massenmörder Jäger, der aus Waldkirch stammt und dort auch eine Rolle beim Aufbau der NSDAP gespielt hat, auf den Straßen bewegen konnten und praktisch bis in die 80er Jahre hinein dieses Kapitel unter den dicken, bekannten Teppich gekehrt worden ist und auch bestimmte Leute dort ihre Karriere machen konnten. Und das war auch sicherlich der Stimulus für dieses dicke, mittlerweile dicke Buch 20 Jahre später oder bald 30 Jahre später, weil damals in den 80er Jahren, als das zum Thema wurde, Wolfram Wetter hat ja auch eine Monographie zu Jäger geschrieben, der ja die Ermordung der Juden, aber auch politischer Gegner in den baltischen Staaten, also insbesondere
Litauen.
Ja, ich verwechsel das immer. Immer Litauen und Lettland verwechsel ich immer.
Schwierig, ja.
Der also da ganz akribisch Buch geführt hat und rapportiert hat und was ja auch für die Kriegsverbrecherprozesse nach 45, die die Alliierten noch durchgeführt haben, da wurden sie ja noch durchgeführt, maßgeblich gewesen ist als ein vorzügliches, in Anführungszeichen vorzüglich schreckliches Dokument eigentlich.
Er hat handschriftlich alle Erschießungen notiert, die Zahl der Erschossenen, dann kommt die Zahl der Frauen, dann kommt die Zahl der Kinder.
Ja, also das ist aus der Mitte dieser Gesellschaft heraus, ist es auch, ich denke, wer sich da näher mit beschäftigen will, ist wahrscheinlich sicherlich besser bedient als jetzt mit dem Artikel von Wolfram Wette in diesem Teil, in diesem Buch selbst, der Monographie, die er Wette gemacht hat seinerzeit, auch schon in den, ich glaube, 80er, frühen 90er Jahren. Aber da gab es eben halt, wie gesagt, einen wahnsinnigen Widerstand gegen diese Formen der Darstellung und der kontinuierlichen Arbeit von verschiedensten Gruppen aus verschiedensten Spektren heraus, die auch jetzt alle wieder auftauchen in diesem Buch als Autoren, die damals also praktisch die Geschichte versucht haben, ein bisschen mehr ans Tageslicht zu ziehen. Und das hängt, ich glaube, insofern ist Waldkirch auch eine, wie will man das ausdrücken, eine sehr typische deutsche Stadt, Kleinstadt, weil dieses ist ja mit der Reetablierung, sei schon im Grundgesetz mit dem 131er Paragraphen der vorbelastete narzisstische Täter ja wieder, wenn sie beruflich in Beamtendienst gewesen sind, wieder eingeführt haben, wo ja auch die ganzen Polizeiinstitutionen und ganzen öffentlichen Funktionen dann ja auch wiederum mit alten Parteigängern der Nazis besetzt worden sind. Und die Demokraten der Weimarer Republik eher das, die Verzierschraube dargestellt haben in der Bundesrepublik. Also das ist, glaube ich, ganz charakteristisch und ganz typisch dafür. Und das, was dieses Buch nun auch so relativ anschaulich macht, ist, dass da auch sehr viele, Waldkirch war, glaube ich, vor 1929 eine von der Zentrumspartei, aber auch von der Sozialdemokratie mitgeprägte Stadt. Das Elztal hatte ja viel Textil Industrie auch, also es war sehr geprägt auf der einen Seite Landwirtschaft, Arbeiter, die in den Textilfabriken zugange waren. Gütermann ist zum Beispiel so ein Name gewesen, der, glaube ich, heute jetzt fast, ja doch, er taucht immer noch auf den Garn auf. Die also sehr von da geprägt gewesen sind und wie das übernommen worden ist. Und es gibt auch viel von diesem katholischen Zentrum und dann auch der Rolle natürlich, die tatsächlich der Erzbischof der Braun,
von Freiburg, Gröber.
Gröber, der braune Konrad. Dann natürlich bei der Ermöglichung der Machtpositionen der Nazis gespielt hat. Sicherlich auch. Also da sieht man dann so bestimmte Milieus im Zentrumsbereich. Man sieht aber auch, dass gleichzeitig während der Nazizeit zum Beispiel Leute, es gibt ein extra Kapitel unter dem Kapitel, der ein bisschen hochtrabend daherkommt, Widerstand gegen Nationalsozialismus. Das ist jemand wie Max Barth, der ein Antifaschist und Schriftsteller und Immigrant, aus Waldkirch kam, auch dort Aufnahme gefunden hat, auch andere. Es gibt auch Marion Bentin zum Beispiel beschreibt auch einen christlich geprägten Antifaschisten, also ein Pfarrer, der dort Widerstand geleistet hat. All das hat es gegeben, trotz und alledem, dass der Mainstream halt anders gewesen ist, dann in der Zentrumspartei und man sich mit den riesigen Inszenierungen, die dann die Nazis, nachdem so die vor Ort Geschichten erledigt gewesen waren, in der Konkurrenz der jeweiligen Nazis, also der schon erwähnte Jäger, setzte sich dann über die allgemeine SS in die SS-Hierarchie ab, insbesondere nach 34, wo ja auch die Schlacht geschlagen war. Das fehlt im Übrigen hier so ein bisschen, die SA und die SS als die zentrale Machtstütze sich etabliert hatte von Hitler. Also setzte sich da ab und wurde dann eben zu dem Massenmörder in Litauen. Also ich denke, das ist relativ breit angelegt, dieses Buch. Es wird auch die Typen, es werden die Stationen und welche Funktion bestimmte Symbole, unsere Helden, also praktisch Erste Weltkrieg, auch der Jäger ist ja ein ehemaliger
Frontkämpfer.
Sogenannter Frontkämpfer, so war ja die ideologische Aufladung da drinne. Also das, was heutzutage die AfD sagt, man müsste ja die 180 Grad Geschichtswende hin zu diesen großen Helden machen. Da wurde die 1000-Jahr-Feier Waldkirchs und so weiter, also die Inszenierung der bürgerlichen Wohlanständigkeit, es wird alles sehr gut herausgearbeitet. Und das nur mal so durch verschiedenste Autoren, natürlich damit auch mit anderen unterschiedlichen Stilen natürlich, oder auch da, wo die also der Fokus drauf gelegt wird. Sehr viele auch bildliche Dokumente, zum Beispiel sind ja die NS-Malereien noch immer im Waldkircher Rathaus vorhanden.
Gibt es ein extra Kapitel dazu?
Gibt es auch ein extra Kapitel. Und das ist alles auch schon aufgearbeitet. Ich bin auch mal Teilnehmer einer sehr schönen Stadtführung geworden, wo über solche Kapitel hinaus Stationen am Haus von Jäger vorbei, anhand auch Widerstandsleisten da vorbei. Das Rathaus gehört dazu, es gehört auch das Ortsgefängnis dazu, wo Militärinternierte gewesen sind, die dann noch in einen Marsch nach München geführt worden sind, teilweise in Waldkirch schon hingerichtet worden sind und auch viele von denen ums Leben gekommen sind, die dann auf diesem Waldkircher Friedhof beerdigt sind. Also wo eben diese verschiedensten Initiativen, die sich seit den 80er Jahren dort gebildet haben, sehr gute Vorarbeiten geleistet haben und dies auch jetzt in diesem Buch nochmal darstellen. Gut, das soweit zu der Breite. Ich habe aber auch ein bisschen Vorbehalte.
Ja, das hattest du gestern schon geäußert. Dir fehlt irgendwo der zweite Band, die Ökonomie unter den Nazis oder so ähnlich?
Ja, das wäre ganz interessant. Also, was ziemlich gut herauskommt in dem Buch, ist auch schon mal, wer macht die Hefe dieser Nazis aus? Wir haben den Frontkämpfer erwähnt, es sind auch viele Freiberufler und Handwerker, die im Prinzip die Masse der aktiven Nazis gewesen sind. Nun muss man aber wissen, dass das Elstal geprägt ist durch eine lange Geschichte von Textilindustrie. Da gibt es auch viele, selbst jüdische Kapitaleigner der Gesellschaften hat es gegeben. Und da wurde dann teilweise ganze Stämme übernommen dann, also praktisch der Musikchor der Gütermannschen Textilfabrik, glaube ich, wurde übernommen in die SA und in die allgemeine SS als Masse da drinne. Und da fehlt mir so ein bisschen das Verhältnis dieser industriellen Betriebe und auch überhaupt die, wie dort das gewesen ist. Es gibt Einzelgeschichten davon. Also Also die Frage der Volksschädlingsverordnung und wie praktisch die Bewändern Zwangsarbeiter eingesetzt worden sind zwischen Frauen in den Betrieben selbst, die dort gearbeitet haben, und den eingesetzten Zwangsarbeitern, die dann tödlich endete, weil sie hingerichtet worden sind. Ja, also das gibt es zwar, aber die Frage, wie dieser Prozess dort stattgehabt hat, der ist so ein bisschen, auch der Einsatz von Zwangsarbeit, der ja nicht nur in Fabriken stattgefunden hat, sondern durchaus auch in den landwirtschaftlich geprägten Gebieten. All dieses ist eigentlich für mich so ein bisschen ein dunkles Kapitel, also das nicht aufgearbeitet, also wo sicherlich noch eine zweiter Supplementband, sagen wir es mal lieber so, sicherlich auch noch angezeigt wäre, ein bisschen sorgfältiger noch zu recherchieren. Aber das würde ich als einziges größeres Manko jetzt auffinden, aber das ist keine typisch nur von Waldkirch, das wissen wir auch von Freiburg, wo auch unterschiedliche Zahlen kursieren zwischen 4.000 und 15.000 so ungefähr eingesetzt.
Zwangsarbeiter
jetzt, ja. Und was ja dann im weiteren Kriegsverlauf, spätestens nach Einmarsch in Frankreich, in der Besetzung Frankreichs und der Kollaboration des Pétain-Regimes mit Frankreich erst auf der in Anführungszeichen sogenannten freiwilligen Basis, dann nachher aber immer mehr mit dem Überfall auf die Sowjetunion dann in Zwangsarbeit, und schon in Polen wurde da auch richtig schon hardcore-mäßig rekrutiert und in Zwang reingepresst schon. Da war auch nicht viel freiwillig nach dem Überfall auf Polen schon 39. Wer dann ans Abtransport, da wurden ganze Jagden auf den Straßen gemacht, um frisches Arbeitskräfte für Landwirtschaft und Industrie.
Davon sind etliche auch hier in Südbaden angekommen.
Ja, genau. Und das ist so ein Kapitel, da ist bis jetzt noch nicht so groß gestellt worden. Und angesichts der Tatsache, dass eben, wie gesagt, Textilfabriken und Zulieferfabriken dort gegeben hat, wäre das sicherlich nochmal ein ganz interessantes Kapitel, genauer nochmal als Supplement praktisch aufzuarbeiten. Aber ansonsten ist es ein sehr umfängliches Buch und ist mittlerweile auch in Anführungszeichen der Friede mit der Stadtverwaltung oder den tragenden Kräften hergestellt worden. Und dieses Buch ist, glaube ich, auch mitfinanziert worden von der Stadt Waldkirch, steht auch auf dem Umschlag mit drin. Also diese damals in den 80er Jahren, Anfang 90er Jahren noch bestehende Schisma ist wohl jetzt in der zweiten Nachkriegsgeneration dann ein bisschen weitergefallen. Und ein bisschen, der Graben scheint zwar nicht gänzlich zu, aber er scheint sicherlich in ein anderes Dominanzverhältnis übergegangen zu sein. Ob das so bleibt und wie schnell sowas kippen kann, das sieht man in diesem Buch auch, wie schnell sowas kippen, also wie innerhalb kürzester Zeit sowas kippen kann. Und wenn man die heutige Entwicklung sich so ein bisschen anguckt, wenn man gestern zum Beispiel die Retrospektive der Verehrung von Massenmördern wie Hindenburg oder den Sterilisationsexperten an der Freiburger Uniklinik, die AfD versuchte mit einer schmählichen Kundgebung vor dem Rathaus außerhalb und dann innerhalb zu inszenieren, dann sieht man, wie solche provokativen Taktiken sowohl in der Delegitimierung parlamentarischer Institutionen als auch in Bezug auf den Heldenepos der Geschichte des Massenmordes spätestens seit dem Krieg 1871 zur deutschen Reichsgründung durchaus nach wie vor ein Nährboden, zumindest in aktivistisch-völkischen Kreisen hat.
Ja, ich wollte nur mal noch mal kurz erinnern an dieses Geschichte, weil du die 80er Jahre angesprochen hast, dieser Benennung des Gymnasiums in Geschwister-Scholl-Gymnasium,
ja,
wo eine Schwester der Geschwister Scholl, die überlebt hat, Eichner-Scholl hieß sie, glaube ich, sollte eine Rede halten, war angefragt, und dann hat die Schulleitung doch erstmal das Manuskript lesen wollen. Also ein damals gescheiterter Zensurversuch, aber durchaus auch mit dann politischer Hilfe der CDU und so. Das ist es irgendwie so typisch. Es kommt in die gleiche Linie wie diese jetzt Aberkennung der Gemeinnützigkeit der VVN, ja, dass so Sachen auch wieder zurückgedreht wurden, weil die sind da irgendwie links und rechts ist gleich.